Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, liebe Junkies. Noch kurzer Hinweis vorweg, ich habe das ganz vergessen gerade eben bei der Aufnahme. Wir haben eine Podcast-Umfrage gestaltet und zwar haben wir diese bereits beim TVD-Podcast mit eingebaut, würden sie jetzt aber nochmal mit einbauen, einfach nur, weil Bridgerton ein so komplett anderes Thema ist und dort vielleicht noch einige Leute noch nicht von dieser Umfrage gehört haben. Also wer damals noch nicht mitgemacht hat, es dauert wirklich nur 5 Minuten. Der Link ist in der Description hier vom Podcast mit drin. Einfach mal draufklicken, dauert 5 Minuten, geht nur um Podcasts und was man sich vielleicht wünschen könnte, welche anderen Podcasts ihr abonniert habt. Vielleicht auch so ein paar Hinweise einfach an uns persönlich, was wir besser machen können jetzt nach 9 Jahren. Wir hatten im März, Anfang März, das 9-jährige Jubiläum. Also ja, wenn ihr 5 Minuten Zeit habt, klickt auf den Link und macht doch gerne mit. Wir wären sehr, sehr dankbar dafür. Die Ergebnisse werden auch bald veröffentlicht, wenn wir dann genug Daten haben. Vielen Dank dafür. Jetzt aber weiter zur Folge. Ciao, ciao. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah und heute geht es um Liebe, Romantik, mal so ein bisschen anderes Thema, glaube ich, im ganzen True Crime und TVD und Marvel-Universum. Und ich habe einen ganz besonderen Gast mit mir hier im Abstandsstudio, nämlich die liebe Melanie. Moin, Melanie.
Hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, dann erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du so?
Ja, also ich bin die Gründerin von SeriastenTV. 2008 sind wir an den Start gegangen, damals nur mit Serien. Wir haben eigentlich daher TV. Wir haben eine Web-TV-Talkshow gehabt, eigentlich, glaube ich, frühzeitig, weil damals hat das noch keiner richtig geschaut. Wir hatten die Seriencouch und haben das irgendwann mal erweitert, dass wir dann noch SeriastenTV gemacht haben. Und ja, das geht halt so hobbymäßig seit 2008. Ist so ein bisschen mein Baby. Sonst bin ich eigentlich auch Redakteurin beruflich, aber Serien und Film ist so meine große Leidenschaft.
Genau, wir haben uns auch relativ früh in Berlin kennengelernt. Ich glaube, du warst einer der ersten Berliner, in Anführungsstrichen, die ich in Berlin kennenlernen durfte, als ich hierher gezogen bin. Und ich habe dir damals auch immer schon gesagt, ihr seid zu früh mit eurem TV-Chat.
Total. Und ich erinnere mich auch, dass wir uns über Twitter kennengelernt haben und ich gar nicht wusste, dass du von den Serienjunkies bist. Und irgendwann mal haben wir uns hier auf einen Kaffee getroffen und dann erzählst du, dass du von den Serienjunkies bist. Und ich dachte, das ist ja so geil, die Seite, die ich liebe und die ich auch so gerne mag. Und ja, dann ist auch wirklich eine Freundschaft entstanden. Oder es muss auch, ich will sagen, 2009 gewesen sein. Es war relativ zum Start von uns.
Total. Und ich werde nie vergessen, das erste Mal, dass ich bei dir war, hattest du die Wand der Wunder. Eine riesige Schrankwand, wirklich riesig, Leute. Das Größte, was ich jemals gesehen habe, mit nur Serien-DVDs und Blu-ray. Ich glaube, meist DVDs. Aber da waren auch so lauter Klassiker drin. Also auch natürlich so ganz viel Buffy, aber auch, ich weiß nicht, Dollhouse oder ich weiß gar nicht, Wonderfalls.
Dallas.
Also so Sachen.
Wonderfalls, ja. Ganz klar.
Genau, also du warst jemand, der Wonderfalls geguckt hatte.
Ich liebe Wonderfalls. Ja, die Wand der Wunder gibt's noch und tatsächlich habe ich sie letztes Jahr auch verschönert. Also ich habe tatsächlich so eine Altbauwohnung mit ganz hohen Decken und ich habe wirklich bis oben alle, also die Wand der Wunder ist jetzt wunderschön anzusehen. Alles ist alphabetisch sortiert. Das sind über 1000 Serienboxen und ich bilde mir immer ein, dass ich der Mensch bin. Also ich kann es nicht beweisen. Ich habe es immer versucht zu recherchieren, aber ich bilde mir ein, dass ich wahrscheinlich in die größte Seriensammlung der Welt habe. So, und wenn das nicht stimmt, bitte beweist mir das Gegenteil.
Würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich sag einmal kurz vorweg, wir haben leider heute am Freitagabend, heute ist der 25., wo wir aufnehmen, haben wir leider ein bisschen Internetprobleme. Also wenn ihr mal so einen kurzen Aussetzer oder sowas hören solltet, nicht wundern. Das liegt, glaube ich, am Internet in Berlin. Wir versuchen aber unser Bestes. Und wie gesagt, heute geht es um Bridgerton. Yes. Am heutigen Freitag startete die zweite Staffel. Kurz, Melanie, deine Vergangenheit zu Bridgerton, bist du Fan?
Ja, ich würde sagen, ich bin Fan. Also die erste Staffel fand ich tatsächlich überraschend, weil ich diese Symbiotik zwischen Kostüm, Drama, aber gleichzeitig Sex und moderne Elemente, Colorblind Casting oder zumindest wie ich es am Anfang empfunden habe, als Colorblind Casting fand ich super. Ich muss aber zugeben, dass ich auch ein Fan der Serie Dickinson bin und ich es da noch besser empfinde als bei Bridgerton. Aber ich finde, das sind zwei unterschiedliche Welten. Also, aber so ein bisschen kann man, glaube ich, den Vergleich schon ziehen zwischen den zwei Serien. Aber ja, ich bin ein Fan. Also, ja, what's not to like, ne? Irgendwie hübsche Menschen, viel Sex und Unterhaltung.
Ich fand das damals ja auch mal was anderes, weil ich zum Beispiel ja auch gerne so Kostümdramen gucke. Und du sagtest ja schon, bei Dickinson ist es ja mehr so ein bisschen fast Comedy-esque. Also nicht jetzt Comedy-Sitcom, sondern eher ne so komödiantisch ein bisschen, Halbstunde auch. Dann gucke ich ja auch ganz gern Sanditon. Sorry, das ist ja dann eher so ein bisschen richtig Kostüm, ne, Kostüm-Drama, Jane Austen-mäßig. Und dann dachte ich mir so, wie schlau, Shonda Rhimes, ne, dass du jetzt eine Serienadaption machst, richtig nach einem Liebesroman und da auch all in gehst in Liebesroman. Wie du schon sagtest, ganz viel Sex, Liebe, das ist eigentlich so der Mittelpunkt. Und das fand ich ganz geil, aber das hatten wir vorher irgendwie noch nicht, finde ich.
Die Kombination hat's gemacht, ne, dass man da tatsächlich gedacht hat, das sind wunderschöne, ich weiß, ich kenne dich auch lang genug, Hannah, ich weiß, du bist sicher nachher über das Kostümbild und über die Kostüme und über alles reden. Du hast ja so einen scharfen Blick auf solche Sachen. Das fällt mir aber nicht auf. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Ich sehe irgendwie schöne Menschen, hübsche Kostüme, dann wiederum aber moderne Elemente. Weißt du, dann kann ich mich erinnern, dass Eloise da mit ihrem Bruder gesessen hat auf der Schaukel und eine normale Zigarette geraucht hat, wo ich mich dann schon gefragt habe, gab es das damals schon? Gleichzeitig haben wir modernes Songs, die aber irgendwie altertümlich wieder gemacht wurden. Das waren alles so coole Elemente, die haben das halt irgendwie dann auch hip und trendy gemacht. Ich glaube, die Kombination, deswegen erinnert es mich an Dickinson, weil natürlich Dickinson das ähnlich gemacht hat, ne? Auch moderne Elemente mit einem Kostüm, Drama und aber mehr Humor und wie ich finde auch noch, ich weiß nicht, warum es sich besser anfühlt als Bridgerton. Also weiß ich jetzt nicht. Also ich mag halt tendenziell, würde ich sagen, von der Bewertung würde ich Dickinson das als hochwertiger ansehen als Bridgerton. Aber vielleicht würde ich sagen, hipper und unterhaltsamer war auf jeden Fall Bridget.
Gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, Dickinson hat noch so ein bisschen so diesen, ne, diesen literarischen Anspruch, ne, so ein bisschen. Und ist nicht ganz so kitschig vielleicht. Weil ich finde, Bridgerton hat ja auch was Kitschiges. Also was ich ja in dem Zusammenhang auch mag. Wie du schon sagtest, es ist quietschbunt, es ist, ne, super, super bunt. Also du willst mich nicht ranten hören über die Kostüme. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Aber das ist ja eigentlich schon fast Fantasy, wenn man so will. Es ist ja, absolut. Wenn du dagegen, ne, Sanditon guckst, es ist ja was ganz anderes. Und wie du sagst, es ist unterhaltsam. Es kam auch wahnsinnig gut an. Ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht, die offiziellen Netflix-Zahlen. Wir haben jetzt ja ein bisschen bessere Zahlen mittlerweile, also nach Stunden geschaut. Und da war Bridgerton, glaube ich, die Zahlen kamen letztes Jahr mal raus von Netflix, 625 Millionen geschaute Stunden. Ne, wir können wieder rechnen, 8 Folgen pro Staffel. Also 80 Millionen plus haben es gesehen. Jetzt wahrscheinlich Wahnsinn. Mittlerweile auch in Vorbereitung auf die zweite Staffel noch viel mehr. Ich muss auch sagen, ich habe es mir auch noch mal ein zweites Mal angeschaut.
Soll ich dir mal was sagen? Ich schaue es mir gerade noch mal an, weil ich irgendwie nicht die Zeit hatte, aber ich mag es jetzt tatsächlich, weil ich gerade wieder so ein Bridgerton-Fieber bin nach der zweiten Staffel und irgendwie gedacht habe, ich gucke mir die erste noch mal an. Also da kann man auch noch mal so ein bisschen das Feeling zurückhaben und noch mal den Vergleich sehen. Und ich kann das verstehen, dass die so gut angekommen ist, die Serie.
Ja, und ich glaube auch gerade, ich meine, die kam ja zu Weihnachten, ne, Weihnachten 2020, ne, kam sie, glaube ich, bei Netflix raus, direkt am 25. meine ich oder sowas. Das war ja auch der beste Eskapismus in Corona damals. Also ich erinnere mich, dass ich in der ersten Folge schon dachte, ach, es ist jetzt ein bisschen seicht und so und ich hätte mir da eine puristischere, ne, sag ich mal, echtere Adaption auch von dem Buch gewünscht. Aber ich dachte mir auch so, für Eskapismus ist es einfach das Beste, was da draußen ist. Man denkt irgendwie an nichts, habe ich das Gefühl, was man auch absolut braucht.
Absolut. Also jetzt, wo du es sagst, ja, absolut. Also ich habe diesen Zusammenhang jetzt natürlich nicht mehr im Kopf gehabt, aber natürlich Ende 2020, das war ja zu Corona-Hochzeit, ne? Absolut richtig. Ich glaube, das war genau das Richtige, was wir damals gebraucht haben. Hatte ich jetzt natürlich nicht mehr so im Kopf, dass das zu dem Zeitpunkt war, aber gebe ich dir recht. Ich muss aber zugeben, die Bücher kenne ich nicht. Da bist du, glaube ich, mir voraus und würde mich auch interessieren, wie du das denn siehst, wenn du die Bücher gelesen hast. Bist du da vielleicht sogar strenger oder wie achtest du denn darauf? Kanntest du sie vor oder hast du sie im Anschluss gelesen?
Ja, Melanie, ich glaube, das habe ich dir gar nicht so erzählt. Man schämt sich ja auch so ein bisschen dazu. Ich werde das jetzt einmal kurz öffentlich machen. Ich habe ja schon angefangen, Liebesromane zu lesen in meiner Schulzeit, weil die ältere Schwester meiner besten Freundin damals Liebesromane las. Und somit sind wir beide da irgendwie auch reingerutscht. Und deswegen habe ich sogar The Duke and I, den ersten Band, gelesen, als er rauskam. Also vor 20 Jahren, ne? Das ist, also Julia Quinn hat diese Bücher geschrieben und das ist, wie gesagt, ich glaube, der erste Teil kam irgendwie 99 oder 98 raus und dann The Viscount, Who Loved Me, der zweite Band, auf den jetzt die zweite Staffel basiert, also 2020 meine ich, also es ist 2000, so rum meine ich. Also es ist wirklich, wirklich lange her und ich habe nicht viel gelesen, aber es gibt so ein paar Reihen, die ich immer ganz gerne lese, gerade auch Eskapismus. Also wenn es mir schlecht geht oder so oder der Partner oder die Partnerin dann irgendwie nicht da ist und es regnet und es ist ein Sonntag, wo ich alleine bin, dann lese ich manchmal gern Liebesroman. Und somit habe ich die Bücher auch gelesen, weil Bridgerton, und das dachte ich damals schon, ist einfach einer der bekanntesten Liebesroman-Genre-Familien, die es da draußen gibt. Und deswegen fand ich es auch so schlau, als Shonda Rhimes, ne, mit Shondaland meinte, okay, das wird die erste Serie, die wir adaptieren für diesen Millionen-Deal mit Netflix, dachte ich so, ach, wie schlau. Ich dachte schon bei Outlander, dass jetzt die ganzen Liebesroman-Adaptionen kommen werden. Und dann war irgendwie so eine kleine Pause da drin, obwohl Outlander wahnsinnig erfolgreich ist. Habe ich übrigens auch in Schulzeiten gelesen. Und dann auf einmal kam Bridgerton. Und ich dachte, endlich haben sie es mal geschnallt. Das ist einfach eine große, erfolgreiches Genre, was irgendwie nicht bedient wird. Und Melanie, kurze Klammer. 40% des gesamten US-Buchmarktes sind Liebesromane im weiteren Sinne.
Und du weißt ja, Hannah, dass, also A, bist du da viel belesener als ich, aber das ist ja etwas, was wir ja wirklich gemeinsam haben, dass wir auch wirklich so Young Adult mögen und dass wir auch Liebesromane mögen. Also ich glaube, dass ich nicht so ganz belesen bin in dem Genre wie du, aber oftmals empfiehlst du mir ja auch etwas. Und dann sage ich, ja, dann lese ich doch mal rein, ne?
Nee, also deswegen, ich musste da einmal kurz die Abhandlung machen, weil mich das wirklich seit Jahren schon bewegt hat. Sorry, aber du hast schon recht. Also genau, Young Adult, gerade auch wenn es so um Fantasy Young Adult geht, was ja auch super beliebt ist mittlerweile, ne, seit ein paar Jahren. Also ich glaube, wir beide haben da sehr viel auch aus dem Genre gelesen. Und Bridgerton, ich kann nur jedem da draußen sagen, also es ist wirklich nicht so schlecht geschrieben. Also man hat ja immer dieses Vorurteil, dass Liebesromane irgendwie, keine Ahnung, rote Seiten und Cora und ganz, ganz schlimm, ne? So, ich weiß nicht, aus den 90ern bekannt. Aber Julia Quinn, das sind gut geschriebene Romane. Und ich kann jetzt nicht für die deutsche Übersetzung sprechen. Das war immer so ein bisschen schwierig bei Liebesromanen, vor allem in der damaligen Zeit. Aber das englische Original ist ein gut geschriebenes Buch. Die weiß schon, was sie tut. Und ich kann schon vorweg sagen, ich finde das Buch auch wirklich sehr viel besser als jetzt die zweite Staffel. Deswegen, als du sagtest, bin ich streng. Ja, ich bin leider streng. Und trotzdem hat mir die zweite Staffel gefallen. Aber dann lass uns doch gleich sehr mal gut loslegen. Also, genau, wir haben also sozusagen eine neue Paarung und wir gehen vorweg nochmal die Vorwarnung, wir werden alles spoilern, was in Bridgerton Staffel 2 passiert. Sobald es in Staffel 3 oder Buchwissen oder sowas angeht, wird es markiert und werden wir es machen, wenn wir es überhaupt machen. Also wir werden auf jeden Fall vorwarnen. Jetzt also komplett Staffel 2. Also wir fangen ja in der zweiten Staffel an mit einer neuen Paarung, ne? Wir hören auch sozusagen Daphne und ihr Duke, ne? Simon sind also verheiratet, haben auch Nachwuchs bekommen. War dir von Anfang an klar, um welche zwei, also wer sozusagen der Held und die Heldin der zweiten Staffel sind? Oder dachtest du noch in dieser Dreiecksgeschichte, das könnte jemand anders sein?
Mir war es überhaupt nicht klar. Also muss auch zugeben, ich habe mich auch nicht so wahnsinnig informiert davor. Ich wusste nur, dass es nicht mehr um die Hastings geht. Also dass Daphne also vielleicht vorkommt, aber es wird nicht mehr die Hauptdarsteller des der Vergangenheit eine Rolle spielen. Das hatte ich schon mal gelesen und dachte so, weiß ich nicht, ich finde ihn so hot. Als ich gelesen habe, dass der nicht dabei ist, habe ich nur gedacht, gucke ich dann die zweite Staffel, weil ich fand ihn schon ziemlich hot. Also es war schon eine große Motivation, die Serie überhaupt zu gucken, weil, hallo, weißt du so, du siehst den und denkst nur so, hello, wer bist denn du bitte? Nee, und Anthony, finde ich, war ja auch nicht unbedingt der Sympathieträger der ersten Staffel. Nee, ich wusste nicht, dass es um ihn geht. War überraschend für mich.
Ach, interessant. Du dachtest, dass eventuell jetzt die zweite Staffel weiterhin um Simon und Daphne sich drehen würde?
Nee, ich dachte nicht, dass es sich um Simon und Daphne dreht, aber ich habe nicht gedacht, dass es sich um Anthony dreht, weil ich habe, weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, vielleicht geht's eher um die Penelope und Colin. Dass es eher um die geht, weil natürlich mit dem Cliffhanger, dass wir herausbekommen haben, dass Penelope unser Gossip Girl sozusagen ist, da habe ich natürlich gedacht, ja, vielleicht geht's um die, ne? Aber wie gesagt, es war mir schon klar, dass Simon und Daphne nicht, also, dass die keine Rolle mehr spielen, weil er ja auch irgendwo in Interviews gesagt hat, er wird nicht mehr in der zweiten Staffel zu sehen sein. Das, aber, ja, war schon, Lord Anthony war ein bisschen überraschend, so als Anti-Held der ersten Staffel.
Das ist so witzig, weil ich glaube, das sind so die Grundregeln von Liebesromanreihen, ne? Dass du also meist irgendwie eine Familie hast mit XY-Anzahl von Brüdern und vielleicht auch Schwestern. Und dann ist sozusagen jedes Band ist dann eins der Brüder oder so. Das ist so eine ganz klassische Trope irgendwie in Liebesromanreihen. Und deswegen dachte ich immer, das wäre jedem klar, in Anführungsstrichen, dass es jetzt natürlich um die einzelnen Bridgertons geht in den einzelnen Staffeln.
Aber ich dachte, wenn, dann vielleicht Colin. Weißt du, Colin und Penelope, das hätte ja, das wäre so vielleicht so mein Gedanke gewesen, dass die zwei jetzt dran wären. Hätte ja passen können, ne? So.
Total, kann ich auch verstehen. Das wird ja auch weiterhin sozusagen aufgebaut, ne? Also man kann ja, ich glaube, das ist kein Spoiler, dass natürlich irgendwann Colin und Pen, ne, irgendwie dann im Mittelpunkt stehen. Aber wenn man sich mal so, ich glaube, dann kann ich ein bisschen Buchwissen andeuten. Ich glaube, das ist erst Buch 4, meine ich. Okay. Also wir müssen so ein bisschen gedulden. Aber dann fangen wir doch mal an. Genau, wir haben also Anthony, Lord Anthony, den ältesten Bridgerton, den Viscount, ne? Er erbt also sozusagen, oder hat den Titel schon geerbt. Du sagtest schon, in der ersten Staffel fandest du ihn nicht sonderlich sympathisch. Ich auch nicht. Wobei ich sagen muss, auch in den Büchern ist er nicht sonderlich sympathisch, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist einfach auch so diese Rolle des, ne, des Erstgeborenen, der jetzt so ganz auf meinen Verpflichtungen und, ne, die Ehre der Familie etc. irgendwie drauf rumhadert. Jonathan Bailey spielt die Hauptrolle. Ich finde, er macht das jetzt in der zweiten Staffel ganz gut, denn er sucht sozusagen jetzt also die Ehefrau, die perfekt sein muss und das sogenannte Juwel, ne, the Diamond, irgendwie der Ballsaison von der Königin auserkoren. Und wir sehen dann auch zum ersten Mal die beiden Geschwister Edwina und Kate. Haben die dir gefallen?
Ja, also A, unfassbare schöne Frauen, inklusive der Lady Mary, die Mutter, die wahrscheinlich im gleichen Alter ist. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich die Shelley Korn für ein Interview, damals Terra Nova, habe ich mit ihr auch mal einen Podcast aufgezeichnet. Und die ist ja eigentlich auch eine ganz junge Mama. Also die ist ja noch nicht so alt, dass sie schon eine 26-jährige Tochter haben muss. Aber in der Serie sie's. Aber naja, wir wissen ja, wie das ist in der Serienwelt. Da werden halt irgendwie so Frauen ab einem bestimmten Alter dann halt einfach so zu älteren Mamis erkoren und sehen halt immer noch jung und hot aus. Genau, wunderschöne Frauen und die haben mir gefallen.
Meine Liebe, ich kurz unterbrechen darf, sorry, mir fällt gerade ein. Ich glaube, Lady Mary ist aber nicht die Mutter von Kate.
Nein, das stimmt. Sie ist nicht die Mutter von Kate. Ne? Genau. Richtig, absolut richtig. Sie ist die Stiefmama. Wie alt ist denn die Edwina? Ist die 16 oder wie alt? Also ich habe mich das die ganze Zeit gefragt. Wird das gesagt?
Ach so, nee, ich glaube, es wird nicht gesagt. Aber ich glaube, wenn ich also jetzt so Liebesromanwissen andeuten darf, sind die ja meist, werden sie ja eingeführt irgendwie in die Gesellschaft. Oh Gott, das klingt so furchtbar, Hannah, sorry. Na gut, ich sage es jetzt trotzdem. Ich glaube, das Debütantendasein, ne, in dem damaligen, wir sind ja, was sind wir hier, in Regency Times, ne, also 1810 oder irgendwas. Ich glaube, das ist meist so 17 oder sowas. Klar wurden die auch teilweise früher verheiratet, aber ich gehe immer so davon aus, dass die 17, ich glaube, in der Serie sind die dann 18, ne, um es ein bisschen, sage ich mal, die Gala zu machen. Kann auch sein, dass die mit 16 damals schon die in die Gesellschaft eingeführt wurden, wahrscheinlich, ne? I don't know. Aber ich würde jetzt mal sagen, einfach Edwina soll 18 sein und Kate ist 26. Und ich finde ja schon toll, genau wie du sagtest, colorblind. Also ich finde es ja schon toll, wenn wir sozusagen eine Heldin sehen, die indischer Abstammung ist. Ich finde, das ist ja auch etwas, was wir super selten gesehen haben im Serienbereich.
Also zuletzt kann ich mich an diese, wie ich finde, ich mag die ja auch, wie ist auch eine Serie, über die wir uns privat schon unterhalten haben, Never Ever Have I, oder wahrscheinlich habe ich den Titel jetzt falsch, weil ich alt bin und mir Titel nicht mehr merken kann, aber du weißt, welche so eine Sitcom-Comedy-eske Serie von Mindy Kaling, kann das sein, dass das die Serie ist, die ich meine?
Genau, Never Have I Ever. Ich glaube, sie war Produzentin, ne? Irgendwie so mit dabei. Ja. Gebe ich dir recht. So eine Teenie-Komödie, auch Netflix, auch sehr sympathisch, ne? Aber wenn du aufzählst, hast du natürlich absolut recht. Aber danach würde mir keine mehr einfallen. Mit der Heldin, also der Hauptprotagonistin. Nee.
Kick It Like Beckham fällt mir noch als Film ein. Aber ist aber auch, ja, Jahrzehnte alt gefühlt. Aber auch keine Serie.
Ja, und das macht, finde ich, Bridgerton schon, wenn ich das vorweggreifen darf, finde ich wirklich toll, wie auch schon in der ersten Staffel, dass du einfach, was ja auch Shonda Rhimes auch, das war jetzt nicht colorblind Casting, aber wir wissen ja auch schon damals bei Grey's Anatomy war das ja 2005 auch schon interessant, dass irgendwie 50% des gesamten Krankenhausstaffs irgendwie schwarz war. Das war ja sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Und ich finde hier auch, und klar, in diesem historischen Kontext wirkt es so ein bisschen komisch, aber ich finde, nach einer Folge ist man drin und es ist komplett normal und cool und die Königin ist ja auch sozusagen schwarz, Lady Danbury ist schwarz, es sind ganz viele unterschiedliche Paarungen da drin. Also ich muss sagen, das gefällt mir wirklich gut bei Bridgerton.
Mir gefällt es auch. Ich glaube, ich hatte, als Bridgerton die erste Staffel rauskam, tatsächlich mir noch einen Film angeschaut zu David Copperfield, was auch irgendwie komplett tatsächlich richtig colorblind Casting gewesen ist, wo die Ethnie tatsächlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, so dass man tatsächlich, der Vater konnte dann irgendwie aus Asien sein und die Tochter war dann irgendwie schwarz und oder, also das war dann wirklich komplett, da ging es nur um Talent und das war, fand ich fast noch sympathischer. Es hat mich am Anfang auch ein bisschen so, da musste man erstmal so, macht das Sinn, ne? Man hat ja so ein eingeschränktes Denken manchmal, so ein komischen Blick auf Sachen und dann überlegt man, kann das wirklich die Tochter sein, wenn sie nicht die gleiche Ethnie haben und so? Und dann irgendwann mal so, okay, lässt man sich drauf ein und sagt, okay, das passt. Bei Bridgerton hatte mich in der ersten Staffel das ein bisschen gestört, dass irgendwann mal so in irgendeiner Folge erklärt werden musste, warum es denn so sein konnte, dass dann halt schwarze Ladies und Barone es sowas gibt, ne? Und da habe ich irgendwie, das finde ich schade, dass man es erklären muss, weil das immer so sich anfühlt, als ob man dem Zuschauer nicht zutraut, dass er sich auf eine neue Welt einlässt. Andererseits tatsächlich funktioniert es auch und am Ende des Tages geht es ja darum, dass es einfach jetzt eine Serie gibt, wo jeder eine Chance hat, gecastet zu werden, egal woher er kommt. Und das finde ich, also das supporte ich, das finde ich total geil. Und es hätte für mich auch funktioniert ohne eine Erklärung.
Absolut. Und vor allem die Erklärung war ja auch so an den Haaren herbeigezogen. Ne? War das nicht ungefähr so? Ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber es war so.
Der König hat sich verliebt,
ne? Genau. Und schwupp hatten wir keinen Rassismus mehr, ne? So ungefähr. Mhm. Wo ich dachte, wäre es so schön, ne? Dass wir sozusagen keinen Rassismus mehr hätten auf der Welt. Ne? Ich fand, das war so ein bisschen, ich gebe dir absolut recht, es hätte es nicht gebraucht. Ich habe übrigens den Film gesehen hier mit Dev Patel in der Hauptrolle, ne? Auch ein indischstämmiger Film, ne? Genau. Schauspieler. Stimmt. Ja. Ja, gebe ich dir recht. Ich mag es vor allem auch gern, dass halt nicht nur so Nebencharaktere halt gecastet werden mit anderen Ethnien, sondern dass es halt wirklich entweder der Hauptcharakter, also der Held, ne, du redest ja auch im Liebesroman-Genre immer sozusagen Hero und Heroine, und dass es hier halt sozusagen dann auch die Heldin ist. Und ich finde, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Und ich merkte selber, dass ich mich erstmal sozusagen, ich mein Sehverhalten erweitern musste diesbezüglich.
Absolut. Und ich finde es aber auch toll, dass es keine Rolle spielt, dass es nicht irgendwie ein Ding ist, was man thematisieren muss und es, also wirklich, Rassismus gibt's da einfach nicht, ne? Und ich finde, also wie du das ja auch schon gesagt hast, klar, bei den Haaren herbeigezogene Erklärung in der ersten Staffel, aber jetzt in der zweiten Staffel ist das doch überhaupt gar kein Thema. Jetzt ist das Ding gegeben, dann funktioniert's und du lässt dich auf diese Welt ein und bumm, mega.
Ich fand aber auch sehr schön, dass zum Beispiel vor der Hochzeit auch so diese indische Tradition irgendwie wahrgenommen wurden. Also ich finde es eigentlich ganz schön, wie es halt verwoben wurde. Und das fand ich echt ganz, ganz sweet.
Also kurzum, um nochmal deine Frage zu beantworten, Die Frauen haben mir sehr gut gefallen. Vor allem also Kate, die ja natürlich nicht auf den Mund gefallen ist, die ja auch so die traut sich was, ne? Also gibt so ein bisschen auch, also man hat fast das Gefühl, für die Zeit ist sie emanzipiert, ne? Versucht irgendwie auch, also im Gegensatz zu ihrer Schwester, die das perfekte Bild der damaligen Frau, ne? Die so schon ihre eigenen Gedanken formulieren kann, aber in erster Linie will sie gefallen und will auch einen Ehemann finden.
Ja, also du kannst dir vorstellen, dass ich ja auch Kate, sag ich mal, sehr mochte sozusagen als Typ. Ich denke, wenn man zugibt, Liebesromane zu lesen, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man es unter einem feministischen Gesichtspunkt tut. Was ich hier leider ein bisschen schade fand, war, ich fand, Kate war doch extrem overpowered, wenn ich jetzt mal mit einem Gaming-Ausdruck komme. Also sie konnte irgendwie alles. Sie konnte irgendwie super reiten, sie konnte super schießen. Sie konnte super, ich weiß nicht, Pferde wetten, weil sie die irgendwie gut analysieren konnte. Sie konnte Palmal spielen. Ich finde, man hätte es auch einen Tick runterschrauben können. Dann hätte ich, glaube ich, Kate auch ein bisschen sympathischer gefunden. Also ich fand sie cool und alles, aber ich fand, manchmal war es doch ein bisschen drüber.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Aber ich finde, da die Serie ein bisschen drüber ist, hat es für mich auch funktioniert. Ja.
Du hast absolut recht. Aber ich fand sie toll. Also wir können ja auch nochmal die Schauspielerin erwähnen. Ich hatte sie vorher beide noch nie gesehen. Also wir haben hier Simone Ashley, ne, als Kate. Mhm. Und ihre kleine Schwester Edwina ist hier. Moment, wo habe ich sie?
Sehe ich sie? Charitha Chandran. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Könnte auch Charitha Chandran heißen.
Ich fand ganz interessant, ich habe auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen, die auch Bridgerton gesehen haben, und ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Die einen, die diese Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptcharakteren verfolgen und super spannend finden, und die anderen, die eigentlich die ganzen Nebenplots viel spannender finden. Und zwar einen Nebenplot haben wir jetzt in dieser Staffel, also einmal, wie du schon sagtest, Penelope und Lady Whistledown, sie versucht es zu verheimlichen, sie wird irgendwie von verschiedenen Leuten, wird sie sozusagen untersucht, wer sie denn wirklich ist, also die Königin untersucht sie, Eloise ist natürlich weiter ihr auf der Spur. Dann haben wir die Featheringtons, ne, also die andere Familie auch von Penelope, die irgendwie kein Geld mehr haben, wo der Cousin vorbeikommt. Oder Eloise auch mit ihrem, sag ich mal, Literaturfreund, nennen wir es so. Was findest du spannend? Also findest du die Liebesgeschichte, die Main-Liebesgeschichte am spannendsten oder die Nebenplots?
Wo fange ich an? Darf ich jetzt schon erwähnen, was anders ist in der zweiten Staffel im Vergleich zur ersten? Oder
natürlich. Soll ich?
Also die In der zweiten Staffel ist es ja tatsächlich extrem weniger Sex als in der ersten. Da ging es ja sofort, glaube ich, nach 3 Minuten schon zur Sache.
Nicht ganz, komm. Obwohl doch, du hast recht, die Anthony-Szene, ne? Du hast recht, Anthony-Szene, glaube ich.
Genau. Zack, zack, bumm. Ja. und da wird es natürlich so ein bisschen, finde ich, das war so ein bisschen oldschool, dass man so zur Rückkehr, so wir bauen ganz langsam auf dieses, ich ziehe dir an den Haaren, teasen, eigentlich hassen wir uns, wir lieben uns und sehnsüchtige Blicke und wir dürfen ja nicht und zack, zack, zack und so, ne? Aber ich habe es ja schon anfänglich erwähnt, ich bin einfach gestrickt, bei mir funktioniert's, ja, also das geht schon bei mir, dass man sagt so, wann kriegen die sich, was passiert dann und so. Also da mag ich das auch, aber tatsächlich, ich mag die Penelope, ich bin so ein kleiner Sucker für die. Also ich finde halt, dass es in dieser Serie auch ganz gut gelungen ist, im Nebenplot das aufzubauen, dass man bei ihr ein bisschen in die Tiefe geht, ne, dass man auch ihren Konflikt sieht. Sie ist unter anderem natürlich so als The Wallflower, die alles mitbekommt und so. Aber es fällt ihr schon nicht leicht, manchmal Sachen zu schreiben, die anderen Leuten schadet, die sie ja kennt. Aber sie ist gezwungen, das zu tun. Und ich finde, das gibt natürlich, Konflikte geben immer tiefer im Charakter Tiefe. Und deswegen, das mochte ich ganz gerne. Und ich finde, ohnehin ist sie auch ein bisschen der Underdog, ne? Also sie ist natürlich die auch verliebt ist und ihre Liebe wird nicht erwidert, ne? Die immer schlecht behandelt wird. Ja, also ich mag diesen Plot tatsächlich auch ganz gerne um Penelope.
Wenn du sagst, sie ist gezwungen, sozusagen Klatschreporterin zu sein und Klatsch zu schreiben, meinst du damit die Geldprobleme oder warum sagst du, sie ist gezwungen dazu, sag ich mal, auch so gemein zu sein?
Ich finde ganz konkret in dieser, mir war es zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, das war tatsächlich etwas, was ich mit meiner Schwester besprochen habe, mir war es gar nicht bewusst, warum sie dann auf einmal Geld, also meine Schwester sagt, naja, ist halt wie ein Abo, ne? Die verdient Geld damit. Fand ich interessant, weil mir dieser Gedanke vorher gar nicht gekommen war. Nee, tatsächlich meine ich das, die Königin verdächtigt ja Eloise, dass sie die Lady Whistledown, Whistledown,
Whistledown, genau.
Whistledown ist. Und die muss sich was einfallen lassen, um den Verdacht von Eloise wegzubringen. Und das war so ein bisschen dieses, ne, sie muss trotzdem was Fieses schreiben, damit es klar ist, das würde niemals Eloise selber schreiben, wenn sie das wäre. Ne, so, und das meine ich. Deswegen war das schon so, sie war in Konflikt und riskiert eine Freundschaft. Und gleichzeitig ist man auch in Konflikt, weil sie ja tatsächlich Geld damit verdient und Probleme hat mit, also ihre Familie hat ja offensichtlich Probleme mit Geld.
Okay, dann habe ich dich richtig verstanden. Du meinst das Ende sozusagen, weil ich ja auch sagen muss, ich hatte am Anfang in der ersten Staffel schon Probleme mit dieser Rolle, weil sie ja in der ersten Staffel auch schon gemeine Dinge schreibt. Und da würde ich sagen, war ja dieser Konflikt mit der, dass die Königin sie entdecken könnte mit Eloise, noch gar nicht gegeben. Und da fand ich das immer so ein bisschen komisch, dass man das so porträtiert, und vielleicht bin ich da auch wieder auch zu streng. In den Büchern spielt Lady Whistledown eine sehr viel untergeordnetere Rolle. Also du erfährst auch erst sehr, sehr spät in den Büchern, wer sie überhaupt ist. Es ist eigentlich mehr so ein Kapiteltrenner, ne? Also das einfach so als Kapiteltrenner, ich finde es als Stilmittel eigentlich auch eine sehr schöne Lösung, dass nochmal entweder Revue kapituliert wird, was eigentlich passiert ist auf dem Ball oder sowas, oder was halt noch in dieser Welt passiert. Und erst dann natürlich, wenn es um Pan und Colin geht, wird diese ganze Whistledown-Geschichte mehr thematisiert. Aber deswegen hatte ich immer so ein bisschen Problem mit ihr, weil ich mag sie auch wahnsinnig gern. Also Nicola Coughlan, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, don't know, spielt ja die Rolle von Penelope. Ich finde auch süß, dass sie hier einmal kurz ihren irischen Akzent, also ihren echten Native, ne, irischen, genau. Sie ist ja Irin, ne, auch mal sprechen darf. Derry Girls, ne, können wir ja, glaube ich, auch beide sehr empfehlen. Das fand ich ganz schön. Ich fand es am Ende ein bisschen schade, dass so ein Disput gelegt wurde zwischen Eloise und Penn, weil ich diese Freundschaft eigentlich so gerne mochte. Und ich fand, das auch. War ein sehr konstruierter Konflikt, den ich eigentlich nicht gebraucht hätte.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich muss ganz kurz, also ich glaube halt, was natürlich Sean da machen wollte, und das Gefühl hatte ich schon in der ersten Staffel, die hat sich halt gedacht, Gossip Girl hat halt schon gut funktioniert, und ich hatte schon das Gefühl, es wurde ein bisschen sich bedient bei anderen Serien, ne? So Gossip Girl meets, ne? So Kostümdrama meets, keine Ahnung, welche Serie hatte zuletzt so viel Sex? Alle? Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat fand ich auch, dass es ein bisschen schade ist, dass sie entlarvt wurde von Penelope. Und natürlich, aber ich glaube, wahrscheinlich haben sie da schon für die dritte Staffel schon irgendwas hinlegen wollen. Aber ich mag auch deren Freundschaft. Andererseits muss ich dir sagen, dass es mich in dieser Staffel auch ein bisschen genervt hat, dass die Eloise sehr unempathisch und ja fast wie so eine Dampfwalze immer Penelope gegenüber war. Also es war schon so, dass ich dachte so, Mensch, Mädel, so, es geht nicht nur um dich, ne? Also das hat die auch manchmal gar nicht gerafft, ne? Also ich finde, da gab es schon leichte Zeichen, dass man hätte deuten können, da wird es einen Showdown geben. In die Richtung habe ich es natürlich nicht vermutet.
Ja, genau. Also ich fand das auch, ich finde, Eloise ist natürlich so ein bisschen auch so ein Fan-Favorite gewesen, glaube ich, in der ersten Staffel, ne? Und natürlich wollte man ihr irgendwie eine Side-Geschichte geben. Ich gehöre also, um zurück auf die Frage zu kommen, eher zu den Leuten, die eigentlich die Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptcharakteren am interessantesten findet. Und ich hätte eigentlich auch gerne mehr von den beiden gesehen, ehrlich gesagt. Also diese, klar, brauche ich auch ein bisschen Abwechslung. Ich kann nicht nur die beiden irgendwie und hier die Knister-Szenen sehen, ne? Die waren ja teilweise auch unerträglich, wie das in die Länge gezogen wurde, ne? Du dachtest ja auch die ganze Zeit so, Gott, bitte, jetzt küsst euch doch endlich, ne? Oh. Ja. Ne? Das war mir auch echt zu lang, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, ich fand so die Nebenplots, ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können, dass die einfach noch ein bisschen interessant.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
interessanter sind, meiner Meinung nach. Ne, wir haben ja auch Benedikt und seine Malerei, fand ich auch ein bisschen dünn, sag ich mal. Was war der andere Nebenplot, den wir hatten? Ach ja, die die Featheringtons mit dem Geld, ja, war auch ein bisschen witzig, ne? So Comic Relief. Aber ich finde, das war alles sehr, sehr dünn. Am interessantesten fand ich da fast noch Lady Danbury und die Queen. Und wir erfahren ja auch ein bisschen mehr von der Queen. Und da dachte ich auch so, hoch, oh lala, das ist echt eine interessante Entwicklung, die hier passiert.
Das stimmt. Also die funktionieren auch wahnsinnig gut und auch super geschauspielert, muss man einfach sagen, ne? Die Queen hat mir diese Staffel tatsächlich besser gefallen als letzte Staffel.
Mir auch. Golda Rochevelle. Heißt sie. Ich finde auch cool, dass sie ein bisschen mehr Screentime bekommen hat, würde ich mal behaupten, oder so gefühlt. Ich finde, das hat auch ganz, ganz hervorragend funktioniert. So, ich wollte jetzt einmal noch ganz kurz so die Highlights eigentlich der Staffel einmal kurz bereden. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, Melanie, ich glaube, ich habe es dir nie verraten, aber es gab ja eine Szene, auf die ich mich schon nach der ersten Staffel gefreut habe.
Oh Gott, und zwar...
Und zwar die Palmal-Szene.
Welche?
Sorry, wenn ich das, die Szene mit dem Crockett-Spiel. Ich weiß nicht, hast du in deinem Leben schon mal Crockett gespielt?
Noch nie.
Wirklich? Ich glaube, meine Tante hatte so ein komisches Crockett-Spiel. Und das ist jetzt nicht reiche englische Adel oder sowas. Das ist irgendwie in Soltau auf dem Land gewesen, so ungefähr. Aber wir als Kinder haben immer wahnsinnig gern Crockett gespielt. Und ich würde auch behaupten, dass unsere Schläger und unsere Bälle einen Tick besser waren als die sie hier haben. Ich finde, die sahen doch ganz schön klapprig aus, vor allem die Schläger. Ziemlich dünn. Aber deswegen mochte ich Palmal, also ich kenne es auch nur als Crockett, ne? Und ich weiß gar nicht, wie man es in Deutsch nennt, aber und diese Palmal-Szene ist wirklich ganz bezaubernd in dem Buch. Ich würde sagen, das ist wirklich eine süße Szene, an die ich mich sogar noch erinnert hatte, sozusagen 20 Jahre später. Nicht, dass ich da täglich dran denke, auf gar keinen Fall. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr schön beschriebene Szene, die, glaube ich, wo beide Charaktere auch sehr gut rauskommen und dieses Bridgerton-Familienbrauchtum da auch irgendwie sehr schön im Fokus steht. Und du siehst ja auch bei den Postern, ne, von Bridgerton stand ja auch das Palmal-Spiel so ein bisschen im Mittelpunkt. Also ich glaube, sie wollten damit auch so ein bisschen die BuchkennerInnen wahrscheinlich meist catchen.
Und warst du dann enttäuscht sozusagen von der Umsetzung?
Ja, oder? Leider schon. Also ich war sehr angetan, jetzt komme ich ganz kurz auf Kostümdesign. Ich fand es sehr cool, dass sie Kate in dem Beispiel so kurze Handschuhe gegeben haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und zwar sind die kurz und sehen fast so ein bisschen aus wie Golfhandschuhe. Aber sie trägt halt zwei und nicht nur einen, wie du beim Golf tragen würdest. Und ich glaube, kurze Handschuhe, ne, das ist halt schon ungewöhnlich, weil du ja sonst eher jetzt in der Zeit irgendwie lange Handschuhe tragen würdest, beim Ball abends oder so. Und klar, in der Öffentlichkeit trägst du auch Handschuhe, aber das fand ich irgendwie einen coolen Look sozusagen. Also ein Kleid zu tragen mit kurzen Armen und dann kurze Handschuhe. Plus den Schläger natürlich dazu, um diese Golf-Ästhetik zu haben. Insgesamt fand ich die Szene leider ein bisschen dünn. Also wie gesagt, da bin ich aber auch streng. Du kennst mich. Ich habe nur eine 8 gelesen und das fand ich ganz interessant, dass die Autorin Julia Quinn auch auf jeden Fall wollte, dass diese Palmal-Szene drin ist. Und beim Rest hatte sie gesagt, glaube ich, hat sie sich zurückgehalten, aber das sei wichtig. Und ich dachte mir, ja, ich verstehe es. So, aber dann kommen wir noch mal ganz kurz. Also ich habe mir das mal notiert, weil ich das mir auch ganz interessant fand. Ich glaube, der erste Kuss findet erst in Folge 5, meine ich, sogar statt. Also ziemlich spät. Und ich finde, da hätte man vom Pacing auch das einen Tick früher machen können. Wir haben ja vorher schon diese Szene mit dem Bienenstich, wo eigentlich, finde ich, der Kuss hingehört hätte. Da haben wir aber nur irgendwie schweres Atmen und er hat natürlich Angst, dass sie stirbt, wie sein Vater. Und wir haben also, wie gesagt, erst in Folge 5 den ersten Kuss. Glaubst du, dass Shonda Rhimes und Chris Van Dusen, der Showrunner, dass sie wirklich diese Sexiness aus der ersten Staffel minimieren wollten und einfach weniger Sexiness machen wollten?
Ich habe mich diese Frage auch schon gestellt, was da die Intention dahinter ist, ob irgendwie Netflix gesagt hat, ihr kriegt eine zweite Staffel, aber bitte macht weniger Sex, weil es war doch ein bisschen...
Glaube ich nicht, nein.
Glaube ich eigentlich auch nicht, aber ich weiß es auch nicht, warum, weil es ist einfach, finde ich, schon sehr auffällig, dass es tatsächlich wesentlich weniger ist. Ne? Nein, oder ob man sich gedacht hat, Season 1 hat total gut funktioniert, aber wir können nicht genau das Gleiche abliefern, weil sonst wird's boring. Also müssen wir es anders machen. Also was machen wir? Greifen in die alte Drama-Tricktüte und kriegen sie sich nicht. Und wir tun's. Also haben sie wirklich 5 Folgen gebraucht bis zum ersten Kurs, ja? Also es fühlt sich, ey, du, wenn du mir jetzt gesagt hättest, sie hätten sich erst in der 8. Folge geküsst, hätte ich gesagt, also hat sich's angefühlt. Also hätte ich jetzt auch nicht geleugnet. Hättest du mir jetzt nochmal unterjubeln können, sozusagen.
Also ich überlege gerade, ich habe hier fast Kuss, habe ich in meinen Notizen. Ich meine, das ist Folge 4 in der Bibliothek, ne, wo Daphne da reinplatzt. Daphne bekommt auch relativ viel Screentime, finde ich. Und dann habe ich hier, ich habe Episode 5 wieder fast Kuss. Ich weiß gar nicht, ob es First Kuss oder Fast Kuss sein sollte. Dann würde ich jetzt fast nochmal zurückrudern. Ich habe mir aber auch notiert, dass Episode 6 die Hochzeit ist. Und ich muss sagen, dass das wirklich die Folge war, wo ich dachte, so jetzt reicht's aber. Jetzt nervt es wirklich. Ne, wir erinnern uns an die Hochzeit. Edwina soll eigentlich Anthony heiraten. Und dann haben wir eine riesen lange, ich glaube, die ganze Folge ist fast sozusagen die Hochzeit. Und da denke ich wirklich, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Jetzt macht man ein bisschen schneller. Klingt sie da ähnlich?
Ja, also ich fand schon, irgendwann mal war es doch das schwere Atmen und kommt da jetzt mal was, war es dann auch ein bisschen too much, ne? Also, dass man dann doch sagte, keine Ahnung, so ein bisschen hat es halt den Charme verloren, den man halt bei der ersten Staffel so gut fand, ne? Und ich verstehe schon, dass man es anders machen will, aber es war halt dann tatsächlich auch ein bisschen, man braucht einen sehr langen Atem, also.
Weil ich fand, es machte auch Kate eigentlich ein bisschen unsympathisch, dass sie doch so lange auch ihre Schwester hinhält, wenn ich das sagen darf. Also klar, es wird natürlich auch verdeutlicht, ne, dass sie ihre Gefühle nicht sicher ist und bla 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 und sie will eigentlich ihre Schwester nur schützen und da ist noch ein riesiger Plot im Hintergrund. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, irgendwie ist es auch gemein, was sie da mit ihrer Schwester treibt. Ich meine, die merkt doch, dass da irgendwas ist zwischen den beiden. Da sind zwei, ich weiß nicht, drei Fastküsse oder irgendwas. Wenn ich jetzt nochmal meinen Unterlagen glaube, ich glaube, die küssen sich erst nach der Hochzeit. Da in dieser Halle. Aber dann dachte ich mir trotzdem, ich finde, das lässt Kate nicht besonders in einem guten Licht dastehen.
Nein, und ehrlich gesagt, ich habe eine Schwester, deswegen ist es für mich auch immer so, das ist auch so ein sensibles Thema, weil ich mir immer denke, das sind so Sachen, das würde mir im Leben nicht passieren. Wenn ich meine Schwester liebe, würde ich die niemals hintergehen und schon gar nicht irgendwie wegen eines Typen. Also, oder wenn mir meine Schwester sagen würde, ich bin verliebt in den und möchte den heiraten, dann würde das nicht passieren. Das macht sie tatsächlich ein bisschen unsympathisch.
Und dann haben wir ja auch noch so ein bisschen diese alte Trope, ne? Dann schlafen sie zusammen und am nächsten Morgen reitet sie in Sturm und Wind hinaus und hat dann noch einen Reitunfall, aber dann kann er nicht seine Liebe gestehen. Also, wenn ich jetzt einmal kurz Buchspoiler andeuten darf, ich finde, das ist sehr viel besser im Buch gelöst. Also ich kann euch eben da draußen sagen, liest einfach mal das Buch auf Englisch, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Da ist es wirklich, ist es vom Pacing her, finde ich, sehr, sehr, sehr viel stauer gemacht und auch logischer gemacht, wenn ich das sagen darf. Und ich verstehe hier, dass sie irgendwie die Spannung halten wollten, aber ich fand das zum Beispiel auch sehr schade. Nachher sind sie dann zusammen, also wir haben dann sozusagen auch die Sexszene vor dem Reitunfall, wir haben diese sehr schöne, finde ich, Aufwachszene und dann geht's wieder mit Palmal weiter. Ich hatte aber das Gefühl, nachher hetzen sie da so durch und ich dachte, das hätte ich gerne jetzt noch ein paar Minuten länger gesehen. Also nicht unbedingt die Szenen, aber einfach, wie die zusammen sind und glücklich. Und ich fand, nachher wirkte das unheimlich gehetzt nach dieser super langgezogenen Szene in der Mitte.
Und ja, also vor allem die Frage ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja auch eine Serie, die jetzt komplett binge-worthy alle 8 Folgen auf einmal zu sehen ist, oder? Ich hätte das verstanden, wenn man das so macht, wenn es wirklich um Cliffhanger geht, aber wenn man sich das jetzt wirklich ein Wochenende lang anschaut, dann ist es einfach auch ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, sehe ich genauso.
Kurze Frage, Melanie, da ist ja auch ein alter Buffy-Alum taucht auf. Hast du ihn erkannt?
Nein, welcher?
Anthony Head spielt den alten Schuppi.
Stimmt, oh mein Gott, natürlich jetzt, wo du es sagst, aber das war eine sehr kurze Rolle und auch nicht eine sehr sympathische Rolle, deswegen habe ich es auch gleich wieder verdrängt.
Also ich habe ihn auch kaum erkannt, ehrlich gesagt, ich habe ihn so lange nicht mehr gesehen, aber ich fand es sehr schön, ihn wiederzusehen und wir wissen ja auch, dass das natürlich ein Brite ist, ne? Und deswegen fand ich ganz süß, ihn mal wiederzusehen. Aber ja, das wäre es eigentlich. Ich habe hier noch kurz notiert, apropos Kostümdesign, in der Sexszene ihre Unterwäsche. Fand ich, sah auch schon ein bisschen aus wie so eine Werbeannonce von, ich weiß nicht, Victoria's Secret oder so.
Lustig, ja. Hast du mir damals auch gesagt, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, weil vielleicht habe ich innerlich endlich gefeiert, dass es zur Sache kommt. Aber ich weiß ja, dass du auf solche Sachen komplett achtest. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass du mir sagst, der Boden war zu sauber für die Serie. Weißt du, so irgendwas, worauf ich niemals achten würde. Aber das mit der Unterwäsche habe ich total gefeiert, dass du das gesagt hast. Ich dachte so, ja, jetzt wo sie es sagt, wo Hannah sagt, stimmt. Da hatte sie so, es sah gar nicht so nach der Unterwäsche aus, die sie damals getragen haben. Oder es sah irgendwie anders aus, sehr modern.
Genau, und ich verstehe natürlich, dass man jetzt nicht diese ganze Unterwäsche versus Contraption, ne, von damals irgendwie jetzt bringen will mit Petticoats. Und ich weiß nicht, ob die da Petticoats getragen haben. Regency, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das war die Zeit, wo sie es nicht getragen haben. Aber sorry, da, so gut kenne ich mich da auch nicht aus. Aber denk dran, Melanie, ich habe ja schon meine ganze Kostümanalyse schon in Staffel 1 über den Haufen geworfen. Also gerade wenn es um Stoffe geht oder sowas, da geht ja Bridget einen ganz anderen, ne, einen ganz anderen Drive sozusagen. Da sind wir fernab von, oder was Nähte angeht oder sowas. Böden gucke ich schon gar nicht, und die meisten wurden ja auch in schönen Locations gedreht. Das sind schöne Böden, die da meist vorhanden sind. Ich habe mein Gehirn abgestellt diesbezüglich. Das Einzige, wo ich nicht drüber hinweggucken konnte, war von Eloise dieser komische Hut, der aussah wie so ein Brot, was ihr an den Kopf geklebt wurde.
Mich irritiert meistens ihre Frisur. Andererseits denke ich mir, eigentlich ist es ganz cool, dass ihre Frisur komplett anders ist, weil das natürlich ihr Anderssein auch unterstreicht, ne? Aber irgendwie denke ich mir, was ist denn mit ihren Haaren da los? Aber der Hut ist mir nicht aufgefallen. Wie du siehst, ich achte auf andere Sachen.
Ja, und Lippenstift, ne? Also klar, wie gesagt, also wenn es um Frisuren, glaube ich, geht, ich habe mal so eine Doku auch gesehen diesbezüglich. Ich glaube, wenn es wirklich um echte Frisuren geht, müssten die dann alle so diese hässlichen kleinen Löckchen haben oder so. Ja, weißt du, eine Haube tragen. Also deswegen, ich glaube, die meisten Kostümdramen sind gar nicht echt, also sozusagen, weil Hauben und Löckchen einfach scheiße aussieht heutzutage.
Und man muss halt einfach sagen, ich glaube, dass die Penelope wahrscheinlich am akkuratesten war. Bei der denke ich mir auch ganz oft, wenn ich mir die in echt anschaue, wie hübsch die ist und wie hässlich man sie da irgendwie downgradet bei der Serie. Aber klar, sie ist The Wallflower, ne? Sie muss auch ein bisschen anders. Und die hat ja wirklich, die Frisur ist bei ihr, finde ich, ganz schlimm.
Ja, ich denke auch immer, das Rot sieht einfach auch derbe fake aus, habe ich das Gefühl. Und variiert auch, ja, habe ich das Gefühl, im Vergleich zur ersten Staffel. Aber
das kann schon sein,
ich weiß nicht, ob... Ne, ich finde auch manchmal noch eine kurze handwerkliche Sache. Ich finde auch die VFX-Effekte teilweise auch echt schlecht. Und ich weiß, wir haben Screener gesehen. Es kann auch sein, dass es nicht die End, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich fand die aber schon in der ersten Staffel nicht sonderlich gut. Und da habe ich nicht die Screener, also da habe ich danach nochmal die echte gesehen. Ja. Und ich fand teilweise so die Kutschenfahrten, die Hintergründe und ich weiß nicht, die Totalen von London. Ich finde, das ist echt teilweise ganz schön. Oder hier auch bei dem Racing, ne, bei dem Pferderennen, glaube ich, ist auch sehr viel VFX mit drin. Klar, man guckt da jetzt nicht so hin, wenn man jetzt irgendwie ein Kostümdrama sieht, aber ich finde es teilweise schon relativ dünn für so eine sehr, sehr teure Produktion.
Es ist halt sehr quietschig und sehr bunt, finde ich. Und das merkt man dann da auch in dem Moment, dass es sich nicht immer hundertprozentig echt anfühlt, ne?
So, dann müssen wir jetzt einmal noch kurz drüber sprechen, wie es weitergeht. Denn nach den Büchern, und ich glaube, das wird auch kein Geheimnis sein, da werden auch die Medien, glaube ich, in den nächsten Tagen drüber berichten, ist ja eigentlich Benedict jetzt dran. Hast du Bock darauf, von Benedict mehr zu erfahren?
Überhaupt nicht. Es ist der Bruder, der mich am wenigsten interessiert, weil ich finde ihn halt auch irgendwie so, ja, er ist schon sympathischer als Anthony, ne? Aber ich finde, er ist halt so wischiwaschi. Der ist nichts Halbes, der ist nichts Ganzes, der ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ich finde, ohnehin sind die Brüder da schwächer als die Mädels.
Stimmt eigentlich. Obwohl ich Daphne ja auch immer nie so sehr mochte, ehrlich gesagt.
Naja, ich war ja die erste, die ich sozusagen in der Serie kennengelernt habe, weil du kennst ja die Bücher. Ist es übrigens auch in der Reihenfolge der Bücher abgedreht worden oder ist es anders gemacht worden?
Also da, man munkelt jetzt, ne? Deswegen vermuten ja alle, dass Benedict jetzt kommt, weil anhand der Bücher ist jetzt Benedict dran. Ob sie sich dran halten... Ich glaube, so wie dir, dass Benedict nicht so sympathisch ist, glaube ich, geht es vielen. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt wirklich Benedict die Hauptrolle, also den Helden spielen lassen, jetzt in der neuen Staffel. Oder ob sie vielleicht wirklich Pan und Colin vorziehen.
Also sagen wir es mal so, wenn Benedict, würde ich es super feiern, wenn seine Liebesgeschichte ein Mann wäre. Weil da so, es fühlt sich halt für mich eher richtiger an, dass er einen Mann liebt als eine Frau. Und ich glaube, wahrscheinlich ist er... Weiß ich nicht, ob ich den Eindruck falsch habe, aber ich dachte, so in der ersten Staffel ist er da nicht abgeneigt, sowohl als auch irgendwie. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich im Buch nicht so, oder? Das ist, nee, ne? Also.
Ich glaube, das war 2000, war die Liebesromanwelt noch nicht so weit, glaube ich, das Genre. Also das Mainstream-Genre.
Vielleicht kann Sean da einfach auch da mal ein bisschen was machen. Weißt du?
Wäre interessant, weil du hast recht, diese ganzen Malereiumfelder und so, die wirken fast auch so manchmal so ein bisschen gay, ne? Obwohl, wir haben ihn hier ja auch mit verschiedenen Frauen gesehen.
Wir haben ihn mit Frauen gesehen, aber es fühlt sich für mich nicht richtig an. Es tut mir furchtbar leid. Das ist bei ihm, denke ich mir, da könnte man doch mal ein bisschen einfach mal weltoffener ihnen einfach mal einen Kerl an die Seite geben.
Interesting, Melanie. Okay, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Idee. Also dann könnte man ja vielleicht sogar auch die Staffel teilen, dass es um Pan und Colin geht und dann halt noch eine Gay-Liebesgeschichte mit Benedict.
Ja, why not? Soll er mal einfach ernst ehrlich sein und sagen, nein, ich liebe Männer. Was natürlich für die Bridgerton-Welt, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht gibt es dann auch eine gute Erklärung, wie plötzlich liebt der König einen Mann und dann ist es in der Welt okay.
Ja, und das kann wirklich auch passieren, weil ich glaube, Buchkenner da draußen oder Kennerinnen, die jetzt zuhören werden, werden auch gehört haben, gerade jetzt auch in der zweiten Staffel, Colin besucht ja Marina Thompson, ne? Auch so eine Side-Plot-Geschichte. Und da wird ja immer von Sir Philip gesprochen. Und wenn man sich mal die Buchtitel anschaut, ist eigentlich Sir Philip schon woanders vergeben sozusagen in einem Roman und in einer Liebesgeschichte. Also es gibt Änderungen, sehr, sehr gravierende Änderungen, die schon stattgefunden haben. Und deswegen ist es gar nicht so farb. Also ich bin gerade ziemlich perplex. Ich finde die Idee ziemlich geil.
Wollen wir es immer Shonda pitchen und sagen, liebe Shonda, lass uns doch die Season 3 irgendwie mal ein bisschen progressiver und moderner und einfach auch wahrscheinlich auch sehr real mal machen, ne? So.
Ja, weil du hast schon recht, es ist auffällig, dass in der Serie ja auch überhaupt keine Gay-Liebesgeschichte oder Gay-Charakter vorkommt, ne?
Auf jeden Fall. Ja, also, why not? Let's do it.
Ich glaube, das war's schon. Wir haben genug von Bridgerton gesprochen. Vielleicht noch Fazit. Ich wollte gerade sagen, findest du sie besser oder schlechter als die erste Staffel?
Nein, ich finde sie nicht besser als die erste Staffel. Ich glaube, der Vorteil der ersten Staffel war, dass es ein Überraschungsding, also man hat es nicht erwartet. Ne? Das war ja, wie gesagt, das stimmt schon einfach wirklich, 3 Minuten hat es gebraucht, bis es zur Sache ging. Ich glaube, das war damals schon so, dass du gedacht hast, wow, Alter, was passiert hier, ne? So. Und dann denkst du dir so, okay, zack, aber gleichzeitig, ne? Also eigentlich die Faktoren, ich wiederhole mich, die Faktoren, ne? Dass es Kostümdrama ist, dass es viel Sex gibt, um Liebe geht, dass es trotzdem halt irgendwie auch prüde zum Teil ist, so zumindest von der Vorstellung der Leute, ne? Und das ist aber, ne, gut aussehende Leute. Das waren alles so Überraschungsfaktoren. Die moderne Musik, moderne Elemente, das hat sie irgendwie fresh gemacht. Das hat die zweite Staffel nicht mehr. Es gibt keine Überraschung mehr und ich glaube, vielleicht ist es auch das, was die Intention war. Also anders machen, damit überraschen, aber das hat's nicht, ne? Trotzdem fand ich's unterhaltsam. Also wenn ich jetzt der anderen Staffel jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, bewertet ihr mit Punkten oder wie macht ihr das?
Wir haben meist Sterne und zwar bis 5 und du kannst auch halbe Sterne geben.
Okay, hätte ich jetzt vielleicht der ersten Staffel 4 Sterne gegeben, dann wäre ich jetzt vielleicht bei 3,5, 3.
Sehr sweet, ich habe die Staffel-Review heute geschrieben und ich habe auch 3,5 gegeben.
Wie viel hattest du der ersten gegeben damals?
Ich glaube, ich habe nur den Piloten besprochen. Ich meine nicht die Staffel, wenn ich mich recht erinnere, weil ja Weihnachten war. Ich hatte dann Urlaub irgendwie. Ich hätte, glaube ich, der ersten auch 4 gegeben. Mhm. Ja, ich glaube, ich würde komplett dir folgen. Mir ging gerade noch ein Gedanke durch den Kopf bezüglich der Sexszenen. Ich frage mich ja auch, ob sie die Sexszenen jetzt so langsam zurückrudern, weil vielleicht die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen nicht so explizite Sexszenen drehen wollen.
Das kann natürlich sein.
Ne, weil ich denke ja auch immer, damals dachte ich ja schon, jeder, der unterschreibt für Bridgerton, muss ja eigentlich, weil du weißt anhand der Bücher, also wenn wir jetzt nach den Büchern gehen, welche Liebesgeschichte kommen und klar sind die alle ziemlich sexy, ne, so oder explizit. Und dann dachte ich mir schon so, puh, also ich bin auch gespannt, wie das wird nachher mit den, hoffentlich, also die Jüngeren werden ja auch irgendwann älter werden. Mhm. Ich schätze mal, dass sie da noch einen Zeitsprung machen werden und die neu casten werden, weil die ja auch hier Gregory und Hyacinth und so sind ja noch viel zu jung, ne, und Francesca auch. Also ich schätze mal, die werden sie austauschen, ne? Keine, also auf jeden Fall. Aber auch hier bei Benedict, Colin, Penn und dann, ne, dachte ich mir schon so, seid ihr bereit dafür sozusagen? Also
so viel von sich zu zeigen. Mhm. Okay, genau. Verstehe, ja.
Weil die schon ja auch immer recht explizit sind. Also du siehst ja auch von der Schauspielerin von Kate, siehst du ja auch relativ viel, ne? Jetzt im Vergleich zu Serien.
Ja.
Ja, aber ich glaube auch totale Sehempfehlung, ne? Also Eskapismus finde ich 100%, wer irgendwie Ablenkung braucht, ne? Es sind 8 Folgen, manche Folgen sind über 1 Stunde. Okay. Ne? Ich glaube, die erste Folge und noch eine andere haben 70 Minuten, was ich auch einen Tick zu lang finde, aber Ne, sie sind relativ lang. Aber Sehempfehlung, wenn ihr Eskapismus braucht, wenn ihr Liebe, Romantik braucht, guckt euch Bridgerton an. Geht ratzifatzi.
Wenn man die erste Staffel mochte, glaube ich, kann man einfach reinschauen. Da wird man das auch nicht blöd finden. Also, wie gesagt, ich habe es mit meiner Schwester gesehen und die hat auch gesagt, sie fand sie gut. Also, das war jetzt nicht so, dass wir enttäuscht waren.
Eine Sache, du hattest es am Anfang schon gesagt, die Musikstücke, ne? Diese klassischen Adaptionen von Popstücken, die wir kennen, habt ihr alle erkannt?
Ich glaube, ich habe alle erkannt nicht. Wir haben manchmal dann schon gesagt, warte mal, das Lied kenne ich, woher kennst du denn? Ah, ist das Pink? Ist das das? Also ja, ich glaube, es gibt aber mittlerweile Listen, die man kann da schon nachverfolgen, welche modernen Songs sie da gemacht haben. Aber es ist, ich glaube, ein Song kam auch zweimal vor. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also man hat immer gesagt, ja, doch, den Song kenne ich. Und ich weiß nur, dass meine Schwester und ich hier versucht haben, Songs nachzusingen, um zu gucken, das ist doch der Song, der so, keine Ahnung.
Aber das finde ich nämlich, ich finde, es funktioniert wahnsinnig gut und es macht mich wahnsinnig, ne, wenn du den Song hörst und denkst, du kennst ihn so unfassbar gut, was ist das nochmal, ne? Vielleicht, ja. Ein kleiner Tipp, wenn du Untertitel anmachst, dann siehst du zumindest den Titel in dem Moment, ne? Und klar, du hast natürlich Listen, du kannst zu Spotify und anderen Streamingdiensten gehen, ne? Da sind sie drin dann auch. Aber ich finde, komischerweise, ich finde, das ist auch ein Stilmittel, was wunderbar funktioniert. Fantastisch, weiterhin. Hat in der ersten grandios funktioniert und auch in der zweiten. Fand ich so wirklich, wirklich schön.
Finde ich auch. Und auch da nochmal ein Unterschied zu Dickinson. Die haben ja wirklich einfach nur moderne Lieder genommen, ne? Das war ja dann noch ein krasserer Kontrast, ne? Wenn du dann Kostüm hast und tatsächlich dann aber Rap-Songs hörst drüber, ne? Ja.
Genau. Das hat aber auch funktioniert, finde ich, bei Dickinson.
Total. Also wer Dickinson nicht kennt, aber Kostümfilme mag und Serien, Apple TV, schaut rein, finde ich, lohnt sich auf jeden Fall.
Das ist doch super, genau. Du empfiehlst Dickinson. Auch ich empfehle Sanditon. Ich weiß gar nicht, ob die erste Staffel noch irgendwo abzurufen ist. Zweite kommt jetzt bald. Ist eine sehr schöne Liebesgeschichte, so eine Sideplot-Geschichte ist nämlich sehr, sehr schön. Ich finde, das hat Sanditon sehr gut geschafft. Ist aber mehr so Richtung Jane Austen. Also auch ein bisschen weniger explizit, was ein bisschen schade ist. Ich finde, es fehlt Sanditon auch ein bisschen. Aber da haben wir gleich zwei Tipps. Melanie, wo kann man dir denn noch folgen in den Social-Media-Kanälen und hören, welche anderen Tipps du hast?
Also wir sind natürlich auf Facebook, Instagram und Twitter unter Seriasten oder, also Seriasten tatsächlich bitte mit IE schreiben, wie die Serie. Genau, Seriasten oder Cineasten TV findet ihr uns. Genau, @Seriasten_Cineasten TV müsstet ihr uns finden.
Für mich bist du immer Seriasten.
Sagst du das immer auch so Seriasten? Weil wir werden auch ganz oft lustigerweise ohne E geschrieben. Und dann denke ich mir immer so, ihr wisst schon, dass das die lustige, also das war auch damals, ne, dass wir gesagt haben, wir sind ja eigentlich wie Cineasten, nur mögen wir Serien. Und da so entstand dieses Wort, ne, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir Seriasten. Ne? Und ganz viele schreiben uns aber mit IA und ja, finde ich irgendwie komisch, ne? Weil es ja eigentlich klar sein müsste, dass es um die Serie geht. Ne?
Aber ja. Also ich finde, das Seriasten, also ich habe das Gefühl, ich höre bei mir selber das E noch mit drin.
Du hörst es noch, ja. Ja, aber du hast auch eine unfassbare gute Aussprache, muss man sagen, liebe Hanna. Nicht nur eine wirklich gute Stimme, du hast auch eine sehr gute Aussprache.
Aber dann jetzt werde ich noch rot so spät am Abend. Oh, wie schön. Nee, also dann folgt bitte Melanie und dem ganzen Team, was auch wirklich lieb ist und wirklich auch tolle Reviews und Besprechungen verfasst diesbezüglich. Und genau, hört auch in euren Podcast rein, ne? Auch Seriasten bei Apple Podcast und Spotify meine ich auch, oder?
Ja, da laufen wir tatsächlich unter das Seriensprechzimmer oder das Filmsprechzimmer.
Finde ich auch schön, das Seriensprechzimmer. Es gibt wie so beim Arzt, aber positiv, ne?
Genau. Ja, die Seriencouch haben wir irgendwann mal gesagt, nee, komm, das war halt irgendwie dann doch Web-TV. Da müssen wir uns fürs Hören und Sprechen irgendwie was anderes überlegen, ja.
Habt ihr da noch, was war die letzte Folge, die ihr aufgenommen habt? Zu welchem Thema?
Oh, eine sehr gute Frage. Also wir haben tatsächlich was, ich glaube für mich, ich habe es geliebt, aber gleichzeitig war es sehr anstrengend. Wir haben Episoden-Podcast zu Foundation gemacht. Ja, und wie du weißt, es ist natürlich nie super einfach, einen Podcast zu schneiden. Es ist immer viel Arbeit noch zusätzlich. Deswegen habe ich es geliebt, aber gleichzeitig war es jede Woche einen Podcast zu schneiden. Wenn man Vollzeit arbeitet, ist natürlich wirklich viel. Aber jetzt weiß ich wieder, was wir gemacht haben. Wir haben zuletzt The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window besprochen. Oder wie wir es auch liebevoll nennen, die neue Kristen Bell Serie.
Cable, Cable genau. trinkt Wein.
Genau, und zwar Liter, also eigentlich trinkt sie Flaschen in riesengroßen Weingläsern. Ja, genau. Aber ansonsten davor haben wir halt Foundation besprochen als, ja, aber was wirklich Spaß gemacht hat, weil da konnte man mal auch, das macht ihr ja sehr oft, diesen Aufwand können wir gar nicht betreiben, weil das bei uns ja wirklich ein Hobbyprojekt ist. Und aber es war mal eine Challenge tatsächlich.
Ja, ich habe absoluten Respekt davor, weil zum Beispiel Foundation habe ich gar nicht live geguckt sozusagen. Ich war immer irgendwie 3-4 Folgen zurück so ungefähr. Deswegen habe ich euch leider nicht gehört und dann war ich irgendwie auch raus leider und habe dann irgendwie mal 2 Folgen gesehen. Also ich war nicht up to date bei Foundation, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich gebe dir recht. Also ich finde Wochen begleitend immer sehr, sehr anstrengend. Also schön, weil du halt komplett drin bist. Du bist nie besser drin in der Serie. Aber es ist genau wie du sagst, halt timingmäßig echt anstrengend.
So, Beate hat die Bücher gelesen, was unfassbar, ich glaube 15, 20 Bänder, also was ja auch schon eine Challenge für sich ist, ne? Und genau.
Und das schlägt Bridgerton.
Das schlägt wahrscheinlich Bridgerton. Aber Beate, du kennst ja Beate auch. Beate ist irgendwie ein Serienlexikon. Hold
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Deswegen, ich vermute, sie hat Bridgerton auch gelesen. Würde mich nicht wundern.
Weiß ich nicht. Ich würde dagegen wetten.
Ja, eine gute Frage. Werden wir klären.
das hat zu schlechten Ruf, glaube ich wirklich, gerade in Deutschland. Aber ne, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jetzt geoutet habe hier im Podcast.
Nee, du, also ich bin da voll dabei. Ich nenne das immer liebevoll Mädchenpornos. Also ich finde, das ist die bessere Form des, ne, also so Bücher, so Liebesschmonzetten, stehe ich auch voll drauf. Also wenn du dich geoutet hast, I'm game. Ich mach das auch.
Ja, super, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Dann hoffentlich seid ihr auch game. Hoffentlich hat euch Bridgerton und auch dieser Podcast Spaß gemacht. Könnt mir auch noch folgen unter twitter.com/HannahHuge oder bei Instagram unter MediaHure. Und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder und bleibt gesund und alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss.